Ulrich Krepein ist Jahrgang 1979, ist im Schwäbischen aufgewachsen. Wann stand fest, dass Sie Komponist werden wollen?
Das kam bei mir über meine Begeisterung für Noten, weil meine Mutter Musiklehrerin war und wir hatten ein Klavier, lagen immer Noten bei uns zu Hause rum. Und ich habe die mir gern angeschaut. Ich fand, die sehen schön aus und habe sie auch abgemalt, wie dann später wollte ich auch gucken, wie es klingt. Und das fing eigentlich dann, ja, da war ich 6 Jahre alt oder sowas, 5, 6 Jahre alt. Und dann habe ich immer weiter eigentlich ganz natürlich Klavier gespielt, Noten geschrieben. Und dadurch stellte sich die Frage nie, dass ich mich irgendwann entschieden habe. Das ergab
sich geworden.
So.
Es ja, ist auf ja. Sie zugekommen.
Ja.
Das Grafische bei Noten, bei der Anfang sozusagen in den zeitgenössischen Kompositionen, sieht man als Laie ja eigentlich fast nur Grafik, also eine Fülle von Zeichen, die mit Noten eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, die bestimmte Spieltechniken dann ankündigen und. Wo lernt man denn diese Zeichen? Die müssen ja allgemeingültig sein, dass das in Australien genauso gespielt werden kann wie bei Ihnen und in Amerika.
Also sie sind leider nicht allgemeingültig, das wäre ganz schön, wenn sie es wären. Es gibt einige Sachen, die sich langsam einpendeln, so Zeichen für Vierteltöne und Ähnliches. Da ist inzwischen eine relativ homogene Schreibweise, hat sich durchgesetzt. Aber viele andere Sachen ist wirklich notwendig, detailliert zu beschreiben am Anfang der Partitur, wie die gemacht werden sollen. Also jeder Komponist hat seine eigene Schreibweise.
Müssen Sie da manchmal auch Überzeugungsarbeit leisten gegenüber den Musikern, die Ihre Werke spielen sollen?
Häufig, ja. Es gibt immer so bestimmte Vorurteile. Vor allem hat die zeitgenössische Musik so ein bisschen den Versuch gemacht, alles ganz exakt zu notieren und relativ wenig Platz für interpretatorische Möglichkeiten zu lassen. Und jetzt für mich, also ich glaube, das gilt auch für eine ganze Reihe Komponisten in meiner Generation, ist dann wieder die Sache, die Musiker auch zu überzeugen, dass wenn man die Noten an der Stelle spielt, wo sie stehen, mit der Lautstärke hat man nur die Basis und danach geht's auch darum, Expressionen oder Phrasen auszugestalten und solche Sachen. Das ist irgendwie was ich häufiger erlebt habe, dass man da sehr viel erklären muss.
Wie stellen Sie sich denn Ihren Beitrag zum Heidelberger Frühling vor, zu diesem Workshop? Sie stellen eigene Kompositionen, ich glaube ein Streichquartett vor.
Mir geht's vor allem erstmal darum, wirklich persönlich zu erklären, wie komme ich zu den Stücken, wieso finde ich, dass meine Musik so sein muss, wie sie ist. Ja, in welchem Zusammenhang, geschichtlich oder ästhetisch, stehen die Stücke auch in welchem Bezug zu der Wirklichkeit, in der ich mich bewege.
Gibt es denn so eine Art Koordinatensystem, was vielleicht, was weiß ich, bei Beethoven anfängt, wo Sie sich selber dann einordnen auch möchten, um zu zeigen, ich habe die und die Vorbilder, da bin ich beeinflusst?
Ich denke mal, dass jeder Komponist seine eigene persönliche Musikgeschichte irgendwie zusammenbastelt und dann auch in gewisser Weise aus verschiedenen Missverständnissen, die er vielleicht hat mit irgendwelchen älteren Komponisten, sich seine Position baut. Ein Beispiel, was ich sehr mag, ist einfach Richard Wagner, der ja irgendwann behauptet hat, das Finale von Beethovens 9. Sinfonie deute aufs Musiktheater hin. Ist natürlich eine vollkommen aberwitzige These, die nur deshalb stimmt, weil er sie selber später bestätigt hat. Insofern denke ich, als Komponist arbeitet man tatsächlich so, dass man sich die Musikgeschichte irgendwie so zusammenbaut, dass dann das, was man selber macht, am Ende rauskommen soll. Und das stimmt nur deshalb, weil man es dann auch macht.
Aber Sie schließen nicht aus, sagen wir mal, Wiener Klassik zu hören, romantische Musik zu hören, das gehört natürlich dazu, zu Ihrem Beruf.
Ja, es gibt Komponisten, die mir sehr wichtig sind, Mozart zum Beispiel oder Schumann ist mir sehr wichtig. Andere Komponisten, die mir relativ fremd sind, Beethoven beispielsweise, kann ich nicht viel damit anfangen.
Oder? Wagner haben Sie aber auch genannt.
Wagner interessiert mich sehr.
Charles Ives
ist sehr wichtig, Franz Schreker, Gustav Mahler und so.
Sie sind auch neugierig auf die verschiedenen Gattungen innerhalb der Musik. Wenn man sich anschaut, was Sie alles schon komponiert haben, das geht vom Lied bis zur Oper.
Ja, also es interessieren mich eigentlich fast alle.
Ist es nicht aber auch nach Auftragslage, was man als junger Komponist dann macht?
Ja, das ist sicher wahr, dass man sich danach auch richtet. Andererseits hat man natürlich auch dadurch, dass man entscheidet, was man macht oder dass man in verschiedene Gegenden sich vorwagt, beeinflusst man natürlich auch die Leute, die einem dann die Aufträge geben. Die Tatsache, dass ich relativ viel für Orchester gemacht habe und dann auch Oper machen konnte, liegt, glaube ich, auch daran, dass ich mich sehr stark bemüht habe, wenn es Möglichkeiten gab, in dem Bereich zu arbeiten. Ich kenne viele Kollegen, die sich relativ gern auf mittelgroße Ensembles beschränken, weil da einfach die Möglichkeit am offensichtlichsten ist und man am einfachsten da rankommt, während ich eigentlich auch immer gern, also Richtung traditionell Orchesterapparat oder ich finde sowas wie ein Opernhaus statt Theater, finde ich total faszinierende Geschichte.
Also Theater und Dirigieren sind ja auch Aspekte, die Sie in der Ausbildung genossen haben.
Ja, also Theater hat mich mehr interessiert. Dirigieren mache ich, wenn es nicht anders geht. Ich fühle mich nicht als Dirigent.
Sie sind seit kurzer Zeit aus Amerika zurückgekommen, aus den USA. Sie haben einen großen Teil Ihrer Ausbildung in den USA verbracht. Erst Columbia-Universität, dazwischen war dann auch nochmal Düsseldorf, die Robert-Schumann-Hochschule. Aber das Eigentliche ist in der Harvard-University passiert. Da haben Sie 5 Jahre lang ein Stipendium gehabt und sind jetzt ganz kurz vor der Promotion. Warum sind Sie dahin gegangen? Was war das, außer dass das Stipendium so gut und beruhigend war, 5 Jahre?
Also einmal war natürlich die Tatsache, dass der Kompositionsprofessor, der damals da war, Julian Anderson, war jemand, der mich sehr interessiert hat. Ich habe ja vorher bei Manfred Trojan in Düsseldorf studiert, fühlte mich dann sehr fasziniert von der französischen Musik, spektralen Musik, Tristan Murail und solche Komponisten, die sehr mit schönen Klängen arbeiten. Und irgendwann hat mir dann diese Klanglichkeit allein nicht mehr gereicht, sondern ich wollte auch wieder zurück zu einer gewissen Rhetorik. Und das war so ein bisschen die Sache, die eben für Julian Anderson wichtig war. Deshalb dachte ich, das wird auf jeden Fall eine spannende Persönlichkeit sein, um mit ihm zu arbeiten. Die andere Sache war, dass ich eben anderen Interessensgebieten wie jetzt Theater, Film und Literatur da noch nachgehen konnte, weil es eben eine Universität war, die alle Fachbereiche angeboten hat und nicht eine Musikhochschule, wo sowas eigentlich nicht geht.
Und Sie haben auch selber gelehrt. Das gehörte dazu.
Das war Teil dieses Stipendiums. Da war man dann aber wirklich also in seinem Fachbereich eingesetzt. Ich habe Musiktheorie gelehrt.
Und Ihre Dissertation, die jetzt demnächst zum Abschluss kommt, besteht auch im Komponieren.
Im Prinzip zeige ich, was ich über die letzten 5 Jahre kompositorisch gemacht habe.
4 junge Komponisten sind dieses Jahr beim Heidelberger Frühling in dieser Akademie. Warum keine Frauen? Ihre Beobachtung auch von der Universität, studieren Frauen nicht Komposition oder weniger oder nicht so gern? Oder?
Ich kenne natürlich eine ganze Menge Komponistinnen, die durchaus auch jetzt unter den 4 hätten sein können. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch Zufall ist, dass jetzt gar keine Frau dabei ist. Ich habe so den Eindruck, solche Berufsbilder wie Komponist und Dirigent müssen eigentlich ja schon Grundschulzeit oder sowas, muss das ja als Berufsbild irgendwie etabliert werden. Und es gibt einfach relativ wenig weibliche Komponisten, so dass man sagt, ja, Komponistin werden ist was ganz normal ist.
Für männliche Studenten gilt es dann weniger?
Ich habe einfach den Eindruck, dass es mehr gibt, die einfach denken, ja, sowas kann man machen. Es gibt viele Komponisten, warum nicht ich?
Glauben Sie, dass das so ein Beruf ist, von dem man auch einträglich leben kann?
Also ich glaube, dass es tatsächlich genug Komponisten gibt, die davon leben können. Das ist natürlich schwierig. Also 10% von denen, die Ausbildung abschließen können, als Komponist davon leben. Ein Großteil kann über andere Möglichkeiten davon leben, Instrumentalunterricht, an der Musikhochschule Musiktheorie unterrichten und solche Sachen. Also man braucht ein großes Durchhaltevermögen, glaube ich, um sich also immer die Idee im Kopf wirklich festzuhalten, dass man davon später mal richtig leben will und dass man nur das machen möchte.
Müsste nicht auch das Publikum, das potenzielle Publikum besser erzogen, besser vorbereitet werden, um mit zeitgenössischer Musik lieber umzugehen, um nicht von vornherein so ein bisschen ein Schrecken zu kriegen?
Ich glaube, so ein bisschen bestimmte Vorurteile sind auch verschwunden. Ich weiß noch, dass vor 20, 30 Jahren haben viele Leute gesagt, allein die Tatsache, dass irgendwas laut ist oder dissonant, war schon schwierig. Während wenn ich jetzt an Leute meiner Generation auch etwas älter denke, die dann mit Rolling Stones oder Heavy Metal aufgewachsen sind, für die ist eine Dissonanz oder sagen Lärm als ästhetisches Ausdrucksmittel jetzt nicht unbedingt was ungewohnt oder abschreckend wäre. Wenn man mit offenen Ohren reingeht und sich erstmal drauf einlässt, was man da hören kann, ist, glaube ich, gar nicht so viel Vermittlung notwendig. Ich habe oft auch den Eindruck, es wird so ein bisschen zu Tode vermittelt, weil man immer den Eindruck entstehen lässt, es gäbe die Möglichkeit wirklich zu verstehen, worum es da geht. Also, dass ich erklären könnte, in dem Stück geht es um das und das. Und wenn dann jemand zuhört und dann begreift, ich habe es gehört, dann hätte man davon einen Genuss. Das würde ja niemand behaupten, wenn es um eine Mozart-Sinfonie geht. Man würde ja nicht sagen, jetzt habe ich es verstanden, jetzt ist es toll oder so. Sondern es geht ja wirklich nur um den Akt des Zuhörens und dem Folgen dieser Geschichte, die da erzählt wird.
Wobei es natürlich immer dann besonders gut läuft, wenn man sehen kann, wie diese Musik produziert wird.
Ja, also ich denke, zeitgenössische Musik lebt ganz massiv vom Konzerterlebnis. Also ich finde es ganz interessant, dass zeitgenössische Musik auf CD weniger funktioniert, glaube ich, als romantische Musik oder klassische Musik.